Deutschlandfunk. Der Tag.
Immerhin im dritten Anlauf hat es geklappt für Frank-Walter Steinmeier. Heute Morgen tauchte der Bundespräsident in Kiew auf.
Mir war es wichtig, gerade jetzt in dieser Phase der Luftangriffe mit Drohnen und Raketen ein Zeichen der Solidarität an die Ukrainerinnen und Ukrainer zu senden.
Nach den diplomatischen Verwerfungen aus dem Frühling also wieder so etwas wie Normalität in den Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine, sofern es so etwas überhaupt gibt im Krieg. Aber Normalität ist ein gutes Stichwort, das wünschen sich auch viele Britinnen und Briten von ihrer Regierung nach dem längeren Chaos unter Boris Johnson und dem kurzen, aber heftigen Chaos unter Liz Truss, ist jetzt Rishi Sunak in 10 Downing Street eingezogen.
I want to pay tribute to my predecessor Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth, but some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions, but mistakes nonetheless.
Ich fasse das mal kurz in meinen Worten zusammen. Liz Truss hat Fehler gemacht, aber sie hat es zumindest nicht böse gemeint. Ziemlich unverhohlen die Kritik dennoch. Bleiben wir beim Stichwort Normalität, zumindest so tun als ob. Dafür haben sich bisher die meisten EU-Staaten entschieden, auch die Bundesregierung. Vollkommen normal also, dass in Italien, im drittgrößten EU-Land, jetzt mit Giorgia Meloni eine ultrarechte Regierungschefin ist. Heute hat sie ihre Regierungserklärung abgegeben. Hören wir mal rein.
Italien hat die Pflicht, mehr noch als das Recht, mit erhobenem Haupt in diesen internationalen Vereinigungen zu sitzen. Mit konstruktivem Geist, aber ohne Unterwürfigkeit oder Minderwertigkeitskomplexe, wie es meiner Meinung nach in der Vergangenheit geschehen ist.
Was können wir von dieser rechten Regierung unter Giorgia Meloni also erwarten? Darüber reden wir gleich. Und ist die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung wirklich eine ganz normale politische Stiftung, wie beispielsweise die CDU-nahe Konrad Adenauer? Stiftung und muss dementsprechend auch genauso Steuergeld bekommen. Darüber verhandelt heute das Bundesverfassungsgericht. Auch spannende Frage und deswegen unser zweites Thema in der Tag an diesem Dienstag, den 25. Oktober 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Am Wochenende hat es viel Gratulationi und warme Worte aus Europa gegeben in Richtung Italien. Vom sozialdemokratischen Bundeskanzler Olaf Scholz beispielsweise oder von der christdemokratischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an die neue Regierungschefin Giorgia Meloni. So macht man das ja auch unter EU-Freunden. Und doch war es bemerkenswert, denn, um aus dem Kommentar unseres Italien-Korrespondenten Jörg Seiselberg zu zitieren, Meloni ist eben keine normale konservative Regierungschefin, sie ist Anführerin der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia. So, 3 Tage später hat sie jetzt ihre erste Regierungserklärung gehalten und unter anderem gesagt, dass sie Europa nicht bremsen oder sabotieren werde, sondern dafür eintreten, dass die EU bei der Bewältigung von Krisen effektiver werde. Und sie hat auch gesagt, Italien wird sich an die europäischen Regeln halten. Also fragen wir direkt nach bei Jörg Seiselberg in Rom. Jörg, hat diese Rede deine Skepsis abgemildert oder eher nicht?
Nicht wirklich. Es war eine aus ihrer Sicht sicherlich gute, gelungene Rede. Sie hat so ein bisschen das gemacht, wie ich sie auch im Wahlkampf erlebt habe. Und deswegen war ich jetzt nicht komplett überrascht, dass wir eine Meloni heute erlebt haben, die auf der einen Seite sich präsentiert hat, moderat, wie eine in Anführungsstrichen ganz normale europäische Konservative, aber dann auch wieder schon ihre Klientel bedient hat in Sachen Familienpolitik, Migration, Sicherheit und so weiter. Aber sie hat halt auch in Sachen Europäischer Union deutlich gemacht, das gehört zu Italien, Italien gehört zur Europäischen Union, wir sind in der NATO, werden auch weiterhin die Politik pro Ukraine unterstützen. Sie hat von Erpressung Putins gesprochen, der man nicht nachgeben soll. Aber sie hat in der Europäischen Union dann auch gesagt, dass man so ein paar Dinge denn schon auch ändern müsse. Zum Beispiel, dass der Maastricht-Vertrag mit der 3%-Klausel auf jeden Fall geändert werden müsse. Das war etwas, was sie konkret genannt hat. Und grundsätzlich gesagt, dass sie schon anders auftreten wird in der Europäischen Union als ihre Vorgänger. Da meinte sie, bei denen hätte ein bisschen Unterwürfigkeit und geherrscht und hätte es Minderwertigkeitskomplexe gegeben. Beides wörtliche Zitate aus ihrer Rede. Das werde mit ihr nicht so sein. Sie werde stärker und engagierter für italienische Interessen kämpfen. Also pro EU ja,
aber auch die Ankündigung, deutlich kräftiger auf nationale Interessen Italiens zu pochen, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
Da ist sie ja nicht die einzige europäische Regierungschefin. Nur ganz kurz, um das nochmal zu erklären, bei den Maastricht-Kriterien geht es natürlich um die Verschuldungsregeln für EU-Staaten. Mein Eindruck war ja hier in Deutschland immer, Jörg, in den Kommentaren zumindest der Deutschen Zeitung war der Tenor erstaunlich gelassen. So nach dem Motto, das, was jetzt auch so ein bisschen da in der Rede durchgeklungen ist, Meloni weiß schon, was auf dem Spiel steht und was sie sich gegenüber Europa bzw. der EU eben leisten kann, aber vor allem, was auch nicht. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, in gewisser Weise ja. Also ich glaube auch, dass sie auf europäischer Ebene in der Außenpolitik größtenteils pragmatisch agieren wird. Ich denke schon, dass sie in einigen Dingen dann auch härtere Kante zeigen wird, dort vielleicht die Nähe suchen wird zu Orbán, dem Ministerpräsidenten in Ungarn oder der Regierung in Polen. Also die beiden, die sie schon im Wahlkampf immer so als ihre möglichen Verbündeten in Europa genannt hat. Sie wird dort, glaube ich, keine Revolution anzetteln. Sie wird überhaupt nicht irgendwie denken in Richtung Austritt Italiens aus der Europäischen Union. Also ich glaube, dass man in ihrer Außen- und Europapolitik viele Elemente finden kann, wo man sagt, ja klar, guck doch her, das ist doch das, was auch der Konservative hier und die Konservative dort in anderen europäischen Ländern macht. Aber ich glaube auch, sagen zu können, nachdem ich sie jetzt wirklich über Monate beobachtet habe im Wahlkampf und auch davor, dass es halt auch eine andere Giorgia Meloni gibt, dass sie eine ist, die halt sich halt bis heute von ihren neofaschistischen Wurzeln, von ihrer Herkunft nicht verabschiedet hat. Auch wenn man gerade ihre Biografie liest, dann wird das sehr, sehr deutlich, wo sie halt mit Stolz davon erzählt. Und das führt halt dazu, dass sie schon gerade im Innenpolitischen eine Politik macht, die schon sehr stark ideologisch getränkt ist. Ein paar Beispiele auch aus der heutigen Rede in der Familienpolitik beispielsweise. Hat sie davon gesprochen, dass man die Schönheit des Elternseins wiederentdecken solle, dass es eine Familienpolitik sein soll, in der das Kinderkriegen gefördert wird, die Familie wieder ins Zentrum gestellt werden soll. Also ganz traditionell oder auch, was sie in Sachen Migrationspolitik sagt, also eine Linie, dass nach Italien niemand mehr reinkommen soll, auf illegale Art und Weise, dass es eine Blockade geben soll gegen die Abfahrt von Booten aus Nordafrika. Das ist etwas, mit dem sie ihre Klientel in Italien bedient. Und letztendlich glaube ich, dass es sie schon so etwas will wie eine kulturelle Wende im Land, dass nationale, auch nationalistische Werte enttabuisiert werden.
Lustig, dass du jetzt die kulturelle Wende ansprichst. Während du das alles so aufgezählt hast, musste ich ja darüber nachdenken, dass das fast so ein bisschen klingt wie Unionspolitik aus den 80er Jahren. In Deutschland, Stichwort geistig-moralische Wende.
Ja, also das würde jetzt Giorgia Meloni als Kompliment und sozusagen als ja, Anerkennung von ihr ja behaupteten politischen Wende nehmen, dass sie jetzt halt eine wirklich anerkannte Konservative ist. Also wenn sie verglichen wird mit Christdemokraten oder Christsozialen in Europa, in Deutschland, dann empfindet sie das als Kompliment. So möchte sie selber gesehen werden als eine mehr oder weniger normale Konservative in Europa. Aber es gibt da halt auch eine andere Seite von Giorgia Meloni, eine Seite, die dazu führt, dass sie halt ihren engsten Vertrauten Ignazio La Russa zum Senatspräsidenten macht. Ein Mann, der stolz darauf ist, dass er zu Hause seine Wohnung in Mussolini-Statuen geschmückt hat, der vor ein paar Jahren noch einen Hitlergruß angedeutet hat im Parlament und auch sagt, Mussolini-Bilder dürfe man nicht abhängen. Das wäre Cancel Culture, so als wenn Mussolini ein ganz normaler Bestandteil der italienischen Kultur wäre. Und wie gesagt, diese beiden Seiten muss man bei Meloni sehen. Und gerade das, was hier im Innenpolitischen in Italien sich tut, das sehen halt viele mit Sorge, diese von mir als kulturelle Wende beschriebene Änderung im Land, die dann möglicherweise auch in Sachen Abtreibung beispielsweise zu Veränderungen führt, wobei Meloni gesagt hat, die Gesetze will sie da nicht ändern.
Das heißt, für die Marginalisierten, für die Minderheiten, für Immigranten in Italien könnte es ungemütlicher werden? Würdest du so weit gehen?
Ja, das denke ich, war interessanterweise ein Aspekt, der in ihrer 70-minütigen Rede, die wirklich ein Ritt war durch ganz, ganz, ganz viele politische Themen. Das war etwas, was nicht auftauchte, aber in ihren Wahlkampfreden hat sie häufig deutlich gemacht oder es auch deutlich gesagt, dass sie keine Politik mehr will, die, das ist ein wörtliches Zitat wie jetzt von Giorgia Meloni, diktiert sei von der LGBT-Lobby, also von einer Lobbypolitik für Schwule und Lesben, die sie sieht in Italien und in Europa, da will sie sich von verabschieden. Und da gibt es ohne Zweifel, glaube ich, in den nächsten Jahren eine Politik, die dieser Gruppe nicht mehr Rechte zugestehen wird, sondern tendenziell die Rechte dort beschneiden wird. Glaube ich, mit Sicherheit ein Teil der kulturellen Wende, die es unter Meloni hier als Ministerpräsidentin in Italien geben wird.
Ich würde noch mal einen Vergleich ziehen. Wir hatten ja dieses Schreckgespenst, das vor Jahren umging innerhalb der EU mit Blick auf Italien, Matteo Salvini, Innenminister, damals unter der Lega 5-Sterne-Koalition, galt als der starke Mann und schickte sich eigentlich an, Ministerpräsident zu werden. Rechtspopulist, die rechtspopulistische Lega ist wieder total marginalisiert, aber eben Teil dieser Rechtskoalition. Ich habe das Gefühl, Salvini hat deutlich mehr Angst und Schrecken innerhalb der EU verbreitet als jetzt Meloni, obwohl Meloni ja zumindest, was das Parteienspektrum angeht, weiter rechts steht als Salvini. Woher kommt das?
Es ist interessant, den Eindruck teile ich zu 100%, dass Salvini ja auch durch sein Auftreten, durch seine zuspitzenden Sprüche viele provoziert hat in Europa. Wenn man sich die beiden anschaut, sagt ja, wer ist jetzt von beiden gefährlicher? Ist es bei Meloni halt immer so, dass man bei ihr wissen muss, es ist einfach jemand, der ideologisch ganz tief verwurzelt ist in einer rechtsextremen Kultur, die eingetreten ist damals an der neofaschistische Partei, den MSI, zu diesen Wurzeln auch nach wie vor steht, darauf stolz ist. Und das ist in vielen, vielen Teilen, in vielen, vielen Aktionen bei ihr auch zu merken und nachzuvollziehen. Sie ist eine, die Politik von Anfang an, von der Pike auf, wenn man so will, gelernt hat, dass das absolut beherrscht, da trittsicher ist. Salvini ist ein ganz anderer Typ, ist eher so ein Luftikus, heute dies, morgen das, und wenn ich morgen dem widerspreche, was ich gestern gesagt habe, ist das überhaupt kein Problem. Also wenn man so will, ist Salvini ein politisches Leichtgewicht, trotz seines sehr brachialen Auftretens, manchmal im Gegensatz zu Giorgia Meloni. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Lega halt so abgeschmiert ist in den letzten Monaten. Zum einen war sie natürlich Teil auch der Regierung Draghi, Meloni war ein Opposition, wovon Meloni dann profitiert hat. Aber es ist auch so, dass viele Wähler des rechten Spektrums gesagt haben, Mensch, Salvini in den vergangenen Jahren so häufig hin und her geschwankt, mal dies, mal dies, mal jenes. Und Meloni ist jemand, die vertrauenserweckender wirkt. Und deswegen wenden wir uns von Salvini ab und zu Meloni hin. Also es ist auch diese Veränderung, diese Stärkung der Partei Melonis ist auch ein ganz klares Abstrafen der Wähler der Rechten für das, was Salvini in den letzten Jahren gemacht hat. Er wird, wie gesagt, so ein bisschen als ein politischer Luftikus empfunden im Vergleich zu Giorgia Meloni, die für viele Wähler der Rechten verlässlicher ist.
So, ich habe es schon ganz am Anfang gesagt. Am Anfang hat es warme Worte gegeben von Olaf Scholz. Gratulation, dass man sich auf die Zusammenarbeit mit Giorgia Meloni freue. Wie sollte die Bundesregierung mit dieser italienischen Regierung umgehen?
Ja, ich habe gehofft, dass mir diese Frage erspart bleibt, weil die wirklich so konkret schwer zu beantworten ist. Und seiner Rolle des Bundeskanzlers. Ich glaube, zwei Sachen, die ich ja auch im von dir erwähnten Kommentar gesagt hatte. Auf der einen Seite ist es natürlich klar, Italien wird weiter wichtig für Europa bleiben. Man muss auch dieses Wahlergebnis natürlich anerkennen und versuchen, auch mit Italien weiter zusammenzuarbeiten. Es kann jetzt nicht sein, dass man diese engen Verbindungen, die es zwischen diesen beiden Ländern gibt, die in den vergangenen Jahren wirtschaftlich, kulturell, zwischenmenschlich entstanden sind, dass man das jetzt einfach abschneidet. Das geht natürlich. Man muss im Gespräch bleiben, muss die Zusammenarbeit suchen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, man kann natürlich jetzt eine Ministerpräsidentin, die neofaschistische Wurzeln hat, auch zu diesen steht, nicht so behandeln wie einen Regierungschef oder eine Regierungschefin aus anderen Ländern. Das würde auch den europäischen Werten nicht gerecht werden. Und da muss man jetzt eine Politik finden, die beides tut. Auf der einen Seite weiter im Gespräch bleiben, weiter zusammenarbeiten, auf der anderen Seite schon auch deutlich machen, hey, wir wissen halt schon, für was du stehst und welche Politik du machst und das sich dann halt auch ja in politisches Verhalten übersetzen. Wobei ich mich jetzt auch schwer tue, Olaf Scholz konkret da eine Handlungsanweisung an die Hand zu geben. Ich wäre, wie gesagt, froh, wenn man seiner Politik anmerkt, dass er beide Seiten im Blick hat. Und Meloni selbst, das muss man heute auch nochmal sagen in dieser ganzen Diskussion, um ihr Verhältnis zu ihrer eigenen Geschichte, zur Geschichte des Faschismus auch, wo sie vor ein paar Jahren gesagt hat, sie aber sei ein sehr entspanntes Verhältnis zum Faschismus, da hat sie sich heute auch zu geäußert in ihrer Rede und meinte, also sie stehe zu Demokratie und Freiheit, das habe immer zu ihren politischen Grundwerten gehört und sie habe nie, Zitat, Sympathien oder Nähe empfunden in Bezug auf antidemokratische Regime und weiter Zitat, Sympathien für keine Regime, einschließlich des Faschismus. Also auf diese ganze Diskussion, die wir auch in Deutschland führen, über sie als Politikerin, über sie jetzt als Ministerpräsidentin, darauf ist sie eingegangen in ihrer Rede und hat hier mit diesem Satz deutlich gemacht, das Signal gesandt, also ich habe hier keine Sympathien für antidemokratische Regime.
Also nehmen wir sie ab diesem Punkt von hier aus beim Wort, würde ich sagen. Jörg, danke dir.
Sehr gerne.
Für das nächste Thema muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Also, wer den Deutschlandfunk regelmäßig hört oder andere politische Medien konsumiert, dem wird wahrscheinlich irgendwann auffallen, dass immer mal wieder Experten irgendeiner Stiftung auftauchen. Beispielsweise von der Konrad-Adenauer-Stiftung oder der Friedrich-Ebert-Stiftung oder der Heinrich-Böll-Stiftung und so weiter. Das sind politische Stiftungen, die eine ähnliche Rolle einnehmen wie ungefähr politische Thinktanks in den USA. Mit dem Unterschied, dass sie, wenn auch nicht direkt einer Partei zugehörig sind, dann doch klar an eine Partei gekoppelt sind. Sie sind parteinah. Und für ihre Aufgaben, zu denen unter anderem die politische Forschung bzw. politische Bildung oder auch Begabtenförderung oder Entwicklungshilfe gehören, bekommen diese parteinahen Stiftungen Steuergeld. Und zwar gar nicht mal so wenig. Letztes Jahr beispielsweise 500 Millionen Euro. Dieses Steuergeld wird vom Bundestag verteilt und zwar an alle Stiftungen, aller im Bundestag vertretenen Parteien. Danke, stimmt, kleiner Fehler. Fast aller Parteien, denn es ist eine neue Stiftung dazugekommen. Die 2017 gegründete AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung und die bekommt nix. Klingt hochgradig unfair und deswegen hat die AfD dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Hören wir mal Peter Böhringer, er ist AfD-Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Parteivorsitzender, warum er glaubt, dass es beispielsweise für die Forschung gut wäre, wenn die AfD-Stiftung aus Steuermitteln finanziert würde.
Natürlich forscht man in dem Bereich, in dem auch die AfD selbst sich etwas anders positioniert als der Mainstream. Damit meine ich jetzt den Forschungsmainstream in vielen Bereichen, zum Beispiel Klimapolitik, gibt es eine reine Einheitsmeinung. Jeder, der eine andere Meinung vertritt als CO2 ist ein Gift und die Welt wird in 80 Jahren an einem Wärmeschock untergehen, wird heute niedergemacht. Konsequent, das muss aufgebrochen werden.
Also unter anderem Steuergeld für Klimawandelleugnungsforschung würde das heißen. So, und ich hoffe, damit ist das Spannungsfeld einigermaßen klar geworden. Und damit rein in den Gerichtssaal zur mündlichen Anhörung in Karlsruhe zu meinem Kollegen dort, Max Bauer. Hallo Max.
Ja, hallo.
Wie argumentiert der Bundestag überhaupt, dass er allen parteinahen Stiftungen der dort vertretenen Parteien Steuergeld gibt, nur nicht der AfD-Stiftung?
Ja, das ist im Grunde die bisherige Vergabepraxis, mit der Bundestag und Bundesregierung argumentieren. Bisher ist es ja so, es gibt kein Gesetz für die Förderung von parteinahen Stiftungen, ganz anders als bei der staatlichen Parteienfinanzierung, wo alles ganz streng geregelt ist. Also hier bei den Stiftungen kein Gesetz. Und es kommt einfach auf die Haushaltsberatung im Bundestag an. Da werden einfach Mittel vergeben auf der Grundlage eines Haushaltsgesetzes, das dann beschlossen wird. Und diese Mittelvergabe ist erstmal frei. Bundestag und Bundesregierung sagen, es gäbe keinen Anspruch von parteinahen Stiftungen, überhaupt Gelder zu bekommen. Und jetzt kommt noch eine Sache dazu. 2022 im letzten Haushaltsgesetz, da steht explizit drin, es dürfen keine Gelder vergeben an parteinahe Stiftungen, wo der Verdacht besteht, dass sie nicht verfassungstreu sind. Das ist es im Großen und Ganzen.
Also es geht tatsächlich um die Verfassungstreue und es geht nicht so sehr darum, dass die AfD jetzt beispielsweise noch gar nicht so lange im Bundestag vertreten ist.
Das auch. Es sind verschiedene Rechtsprobleme, die hier lange erörtert werden. Die Verhandlungen laufen noch und es wird bis in den späten Abend hinein gehen, voraussichtlich vielleicht sogar morgen früh. Der erste Punkt ist, es gibt kein Gesetz. Und muss es nicht eigentlich ein Gesetz geben, um solche Vergabekriterien klar zu regeln? Der zweite Punkt ist das, was du angesprochen hast, die Frage der Verfassungstreue. Sowas könnte man dann auch im Gesetz regeln, dass eben parteinahe Stiftungen, wo die Zweifel bestehen an der Verfassungstreue, keine Gelder bekommen. Dann könnte man die Höhe genau regeln. Und dann ist auch noch eine große Frage, ob hier die AfD selber betroffen ist. Das wurde heute Morgen und Mittag sehr heftig diskutiert, denn die AfD klagt als Partei für die AfD-nahe Stiftung. Und die Frage ist dann, ob man da nicht trennen muss zwischen Stiftung und Partei und ob die Partei wirklich einen Nachteil hat. Das hat ein Richter, der Richter Huber, ganz ausdrücklich gefragt.
Mhm. Und der Zeitfaktor? Ich frage, weil bei den Grünen und bei der Linkspartei, da war es ja auch so, dass die erst länger im Bundestag waren, bevor dann ihre Stiftung durch Steuermittel durch den Bundestag finanziert wurden. Spielt das jetzt hier eine Rolle?
Ja, das spielt eine Rolle, muss man vielleicht noch dazu sagen. Es gibt eine Staatspraxis oder parlamentarische Praxis, würde man wahrscheinlich staatsrechtlich korrekt sagen, dass eine Partei zweimal in der Folge in den Bundestag kommen muss. Dann gilt sie als politisch gewichtig genug, dass sie eben partizipieren kann von der Förderung für parteinahe Stiftungen. Und da gibt es eben ein Urteil, du hast es angesprochen, 80er Jahre, 1986, die Grünen, da hat das Verfassungsgericht schon mal entschieden über Förderung von parteinahen Stiftungen. Und da haben sie gesagt, alle dauerhaft ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen müssen partizipieren an dieser Förderung. Da muss es auch gleich zu gehen. Und jetzt ist eben die Frage, was ist so eine dauerhaft gewichtige Partei, wo die parteinahe Stiftung dann eben Geld bekommen kann. Und hier ist eben diese Grundregel zweimal im Bundestag. Aber auch das steht nirgendwo. Das ist im Grunde Praxis.
Mhm. Warum gibt es eigentlich keine gesetzliche Regel? Warum ist das bisher noch nie passiert? Ist ja eigentlich
also
wichtig.
Ja, ist eigentlich wichtig, genau, ist genau der richtige Punkt. Und da gibt es auch schon lange Kritik in der Verfassungsrechtswissenschaft, dass man solche immensen Mittel, die da vergeben werden. Wir reden von bis zu 600, teilweise über 600 Millionen Euro im Jahr. Das ist auch viel im Vergleich zur normalen Parteienfinanzierung. Wir reden über große Mittel und eigentlich müsste es doch da ein Gesetz geben, das alles transparent zugeht. Wie gesagt, diese Kritik gibt's schon und gab es schon lange, bevor es jetzt diese AfD-Klagen gab. Und es ist ein grundsätzliches Problem und darauf läuft die Verhandlung auch ganz sicher hinaus. Das hat die Vizepräsidentin König heute Morgen auch schon gesagt. Es werden grundsätzliche Fragen hier erörtert werden in Karlsruhe vor dem Verfassungsgericht.
Kann man das denn so einfach trennen, die Stiftung, die ja parteinahe Stiftungen sind, aber nicht die Partei von der Partei? Man sieht es ja schon allein daran, dass jetzt die AfD stellvertretend sozusagen klagt und nicht eben die Desiderius Erasmus Stiftung.
Ja, da ist man wie oft im Verfassungsrecht in einem Dilemma, in einem Spannungsverhältnis auf der einen Seite. Und das war damals Thema dieses alten Verfassungsgerichtsurteils. Geht es darum, dass man quasi nicht über die Förderung für Stiftung indirekt Parteienfinanzierung macht. Das heißt, dass die Parteien indirekt über Stiftungsförderung zu stark partizipieren. Darum ging es damals vom Verfassungsgericht, dass man da eine klare Trennlinie legt. Da geht es um Distanz, da geht es um Neutralität. Heute in der Verhandlung haben auch die Vertreter der anderen Stiftung darauf hingewiesen, dass sie in die Gesamtgesellschaft arbeiten, dass sie zwar gemeinsame Grundwerte haben, jeweils wie die Partei, also die Friedrich-Ebert-Stiftung beispielsweise, die Vertreterin hat auch hingewiesen, dass man natürlich auf jeden Fall die gleichen Grundwerte hat, aber wirklich in die gesamte Gesellschaft hinein Arbeit macht, Bildungsarbeit und vielleicht kleines Detail am Rand, sie hat auch darauf hingewiesen, dass sogar schon AfD-Mitglieder bei Schulungsveranstaltungen der Friedrich-Ebert-Stiftung dabei waren. Das heißt hier, dieser Konflikt ist da. Es geht darum, dass man hier grundsätzlich trennen muss, aber natürlich nicht ganz trennen kann, denn immer wird auch irgendwie in der Realität natürlich die Stiftungsarbeit irgendwie mit der Parteiarbeit zusammenhängen. Das sieht man teilweise an den Personen, die erst in der Partei sich verdient gemacht haben und dann später als Elder Statesman irgendwie auch in der Stiftung eine Rolle spielen. Also ganz klar kann man es nicht trennen, aber man kann natürlich auch das verfassungsrechtliche Bedürfnis verstehen, dass man hier doch klare Verhältnisse schaffen muss und nicht ungezügelt irgendwelche Gelder fließen, könnte man natürlich dem einen Riegel vorschieben durch ein Gesetz.
Haben die Richter schon durchblicken lassen, wessen Position sie stärker zuneigen?
Das würde ich nicht sagen. Es sind wirklich sehr komplizierte und mehrere Rechtsfragen, die gleich hier eine Rolle spielen, den ganzen Tag schon diskutiert werden. Heute Nachmittag wird sicher ganz spannend, wenn es um die Verfassungstreue geht. Da geht es auch wirklich um grundsätzliche Fragen, ob eben das Parteienprivileg auch eine Rolle spielt. Die AfD ist, wie gesagt, ja nicht verboten. Insofern kann das auch eine Rolle spielen, dass man nicht zu stark ihr sozusagen etwas wegnehmen möchte im freien Spiel der Kräfte, auch der eben AfD-nahen Stiftung nicht so viel wegnehmen möchte. Also alle diese Dinge sind sehr grundsätzlich und werden eindringlich erörtert werden müssen. Und da kann man noch nicht sagen, genau in welche Richtung das geht. Was ich glaube, ist, dass dieses Gesetz eine große Rolle spielen wird. Dass die Richter vielleicht sagen werden, es braucht doch in Zukunft vielleicht ein solches Stiftungsförderungsgesetz.
Mhm. Kann man schon sagen, die Zeit spielt für die AfD?
Das würde ich nicht unbedingt sagen, denn wenn man so etwas klar regeln kann in einem Gesetz, dann kann man wirklich ganz klare Voraussetzungen reinschreiben. Und wir haben es ja bei der AfD mit einer Partei zu tun, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, als Verdachtfall gilt, in Teilen sogar als gesichert rechtsextrem. Da wird teilweise darum gestritten vor Verwaltungsgerichten um diese Einschätzung, aber das kann durchaus zunehmen. Und man sieht es auch von dem Personal her, das, was man weiß bisher über diese Desiderius-Erasmus-Stiftung, da sind schon Leute mit dabei, wo es deutliche Überschneidungen gibt zu rechtsextremen politischen Strömungen. Und wenn die zu arg werden und genau in den Blick genommen werden und ein Gesetz das auch verbieten würde, dann kann es durchaus auch eng werden für die AfD.
Okay, ich höre jetzt schon raus bei dir, in welche Richtung es wahrscheinlich geht. Wie lange wird denn sich das Verfahren noch hinziehen? Bei wann können wir mit einer Entscheidung rechnen?
Das wird noch eine Weile dauern. Es sind grundsätzliche Rechtsfragen. Es wird eine Art Grundsatzurteil geben. Das heißt, die Beobachter rechnen hier damit, dass frühestens in einigen Monaten ein Urteil kommen wird hier aus Karlsruhe.
Und dann hören wir dich vielleicht wieder. Vielen Dank, Max.
Ja, sehr gerne.
Ich musste während der Produktion dieser Folge von der Tag heute öfter daran denken, wie Österreich um die Jahrtausendwende für ein Jahr lang zum Paria-Staat wurde in der EU, nachdem die ÖVP unter Wolfgang Schüssel es wagte, eine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ von Jörg Haider zu schmieden. Was für ein Unterschied zu heute. Wir sind in den letzten 20 Jahren weit fortgeschritten bei der Normalisierung rechter Parteien, überall auf der Welt. Keine neue Erkenntnis, fällt nur besonders auf bei diesen Themen heute. Schreiben Sie gerne, wenn Sie Anmerkungen haben, dertag@deutschlandfunk.de, am besten dahin. Mein Name ist Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.